Auch von mir herzlich willkommen im Gottesdienst. Mein Name ist Miriam Schaub, ich bin hier Pastorin und ich freue mich, dass es ja so voll hier ist. Schön, euch zu sehen. Schön, auch ein paar Gesichter zu sehen, die ich gar nicht so erkenne. Herzlich willkommen an alle, die vielleicht neu da sind, das erste, das zweite, das dritte Mal. Wer das erste Mal da ist, geht nicht raus, ohne so ein Willkommenstütchen erhalten zu haben von uns. Da sind wenigstens ein paar Infos drin. Und wenn ihr sonst Fragen habt, kommt einfach, stellt sie uns, mir oder jedem anderen, den ihr hier seht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr den anderen Neuen trefft und den fragt, ist gering, aber dann habt ihr euch wenigstens einander kennengelernt. Ansonsten kann bestimmt jeder hier im Raum euch viele Fragen beantworten. Wir haben den zweiten Advent. Ich bin ja mit sowas wie ein Kätzchen, ich würde es ja jetzt am liebsten anschunkeln, aber ich mache es nicht. Ich freue mich, unseren Adventskranz dazu haben, ich freue mich, mitten in unserer Adventsreihe zu sein. Unsere Adventsreihe ist Unterwegs zur Krippe. Und wir haben schon letzte Woche einiges gehört über unsichtbare Welt, über die Engel, die sich aufmachen. Und mich hat es einfach so bewegt, dass bevor irgendwas losging, bevor man irgendwas gesehen hat, bevor wir es wahrgenommen haben, bevor die Menschen in der Zeit es wahrgenommen haben, dass Gott neue Pläne schmiedet, hat er sich schon in Bewegung gesetzt. Er ist der, der die Bewegung angefangen hat. Er hat gesagt, ich mache mich auf, ich werde unterwegs sein mit allen meinen himmlischen Geschöpfen. Für mich ist es eigentlich so der Anfang der Weihnachtsgeschichte so unglaublich, weil wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen müssen, dass davor 430 Jahre lang Silch war, nix. Also jedenfalls so nicht aktiv von Gottes Seite. Malachi ist der letzte Prophet im Alten Testament gewesen. Und er hat die Leute nochmal zur Umkehr aufgerufen und hat gesagt, Freunde, kommt zurück zu Gott, er will mit euch Gemeinschaft haben. Und irgendwie ist es nicht angekommen. Und dann hat Gott gesagt, jetzt machen wir mal eine Runde Piano. Wir lesen, dass Tempeldienst und so eine Sachen weitergelaufen sind, aber dieses aktive Eingreifen Gottes, dass er zu seinem Volk gesprochen hat, dass er sich offenbart hat, dass er Engel geschickt hat, das war viele hundert Jahre lang nicht. Da war erstmal nichts. Und dann schlagen wir unsere Bibel auf und wer sie bei hat, kann sie gerne aufschlagen. Ja, ich habe übrigens mal rausgefunden, dass ich ja immer schön euch aufrufe, eure Papierbibel mitzubringen und selber vom iPad lese. Deswegen habe ich mir jetzt meine neue Leben als Papierbibel gekauft. Es war immer meine Papierbibel ist Elberfelder und dann denke ich, im Gottesdienst ist ein neues Leben besser. Und habe es halt online mir rausgesucht, jetzt habe ich eine. Also wer seine Bibel bei hat, schlägt die doch mal beim Lukas-Evangelium auf. Wenn ihr eine Papierbibel habt, ja, also ein Neues Testament findet man, wenn man die Hälfte nimmt und wieder ungefähr die Hälfte. Ja, jetzt bin ich bei Markus gelandet. Ich finde, das ist relativ gut für den Trick. Alle anderen, die eine digitale Bibel haben, dürfen die natürlich auch rausholen. Hauptsache, ihr habt eine Bibel dabei. Und im Lukas-Evangelium gleich zu Anfang, ab Vers 11 lese ich, da geht es um Zacharias, der Tempeldienst hat und eine Begegnung hat. Und das steht, als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn. Dieser stand rechts neben dem Altar für das Rauchopfer. Zacharias erschrak bis ins Herz, doch der Engel sagte, hab keine Angst, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Das ist hunderte von Jahren nicht passiert. Und plötzlich sagt Gott, ich mach mich auf, ich setze mich in Bewegung, ich bin unterwegs zur Krippe, und ich begegne jetzt Zacharias. Kein Wunder, dass der Mann sich erschreckt. Ja? Da tut er seinen Dienst im Tempel. Das ist glaube ich, so ein bisschen, also so schon so eine, da ist eine Atmosphäre einfach drin. Ja? Da ist Gottes Gegenwart irgendwie und das ist alles so ein bisschen mystisch. Und plötzlich steht da einer und sagt, hey, fürchte dich nicht. Ja, du hast gut reden. Ja? Du bist derjenige, der gerade aufgetaucht ist. Ich bin hier schon länger. Und er sagt, hey, Gott hat dein Gebet erhört. Wow. Und das setzt einen ganzen Rattenschwanz an Aktivitäten fort. Zacharias ist der Vater von Johannes. Johannes ist der Wegbereiter Jesu. Die sind Cousins, auch immer ganz hilfreich. Johannes ist der, der im Neuen Testament als erstes mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Und zwar als er 6 Monate alt war im Mutterleib. Später lesen wir, dass Maria sich aufmacht zu ihrer Cousine Elisabeth und kaum kommt sie da an, schreibt die Bibel, dass Johannes mit dem Heiligen Geist erfüllt wird und vor Freude im Mutterleibe hüpft. Und da wird auch Elisabeth erfüllt und sagt, hey, du trägst den Messias, den Sohn Gottes in dir. Was für eine Erkenntnis. Ja, das wusste keiner. Und plötzlich sagt sie, hey, du hast den Messias bei dir. Wow. Gott macht sich auf, Gott setzt sich in Bewegung. Die unsichtbare Welt macht sich auf den Weg zur Krippe. Auch Maria und Josef haben mit dem gleichen Engel Begegnung mit Gabriel. Der ist so der, der als erstes sich die Schuhe anziehen musste, um loszulaufen. Und er begegnet ihnen. Er macht sich auf. Und wenn wir heute darüber nachdenken, dass Maria und Josef sich aufmachen, ja, und darüber nachdenken, was hat das alles mit uns zu tun, sei nochmal echt ermutigt, bevor Gott dich ruft, bevor Gott einen Plan für dich hat und sagt, komm, folge mir nach, mach dich auf, sei unterwegs, kannst du dir sicher sein, dass er schon unterwegs ist. Dass er die sichtbare und die unsichtbare Welt schon mobilisiert hat, um dir den Weg zu bereiten. Die Engel um dich rum, die unsichtbare Welt, die wir noch nicht so richtig cool wahrnehmen, die ist schon in Bewegung. Die ist schon los und weiß, was passiert und die kommt. Und ich liebe es, dass sie als erstes immer sagen, fürchte dich nicht. Und zwar nicht nur davor, dass jetzt plötzlich ein Engel vor dir steht. Also das würde ich schon mal, glaube ich, sind halt keine kleinen süßen Babys, ja, mit Windeln und dicken Bäuchen, sondern irgendwie anders. Es gibt einen Engel, der wird beschrieben, dass er über und über mit Augen voll ist. Und die haben sechs Flügel, ja, zwei zum Fliegen, zwei zum Gesicht bedecken, zwei zum Füße bedecken. Ich glaube, das sind abgefahrene Kreaturen. Also davor würde ich mich schon mal erschrecken. Aber ich glaube auch, dass dieses fürchte dich nicht sich darauf bezieht, was dann gesagt wird. Weil wenn so ein Engel kommt, gibt es meistens einen Auftrag. Ja, ist meistens irgendwas, was wir tun sollen. Und auch da sagt Gott, fürchte dich nicht. Hab keine Angst vor dem, was ich dir auftragen werde. Hab keine Angst vor dem, wohin du dich aufmachen sollst. Weil Gott ist schon unterwegs. Gott hat so lange Zeit gehabt, seinen Masterplan auszuarbeiten. Ich meine, wir lesen durchs ganze Alte Testament schon Hinweise auf Jesus. Ja, müsst euch mal mit Messias-Prophetien befassen. Das ist unglaublich. Und Jan sagt in dieser langen Schweigephase, da hat er nochmal so richtig einen Stift angesetzt und dann sagt er, so, jetzt machen wir es auf. Engelchen, kommt mal her. So, ne? Und ich glaube, da gab es echt große Konferenzen vorher und richtig, die haben sich richtig abgehypt, wer beim letzten God-Encounter-Evening da war. Ja, das war nur ein Bruchteil von dem, was da abgegangen sein muss. Und es ist so gut, dass Gott sowas mit uns teilt. Und dann hat er gesagt, so Gabriel, jetzt, los geht's, Stiefel an, mach dich auf, red mit Zacharias. Und Zacharias glaubt ihm nicht. Und dann sagt er, Zacharias, weil du mir nicht geglaubt hast, redst du jetzt erstmal nicht mehr. Und er war stumm, bis sein Sohn geboren worden ist. Ich weiß ja nicht, was er seiner Frau klargemacht hat, als er von seinem Tempeldienst nach Hause kam, dass die schwanger geworden ist. Ja? Die müssen auch irgendwie miteinander kommuniziert haben. Aber sie wurde schwanger. Sie hat Johannes bekommen. Und Johannes wird als der größte Mensch im Gotteskönigreich beschrieben, von Jesus selber. Wow. Dann macht sich Gabriel nochmal auf und begegnet sowohl Maria als auch Josef. Und das hat Melli vorhin schon vorgelesen, ja. Er kommt zu ihnen und er sagt, fürchtet euch nicht, Josef, scheu dich nicht, Maria zur Frau zu nehmen. Scheu dich nicht, Jesus als deinen Sohn anzunehmen. Und ich glaube, das war echt eine richtig schwierige Zeit für Maria und Josef. Das war nicht leicht. Gott kommt und spricht zu ihnen. Und ich weiß nicht, wie ihr das kennt in eurem Leben, wenn Gott zu euch spricht. Meistens ist es so, boah, das ist richtig Aufregung, das ist voll gut. Und denkst so, boah, Jesus hat was für mich. Richtig cool, jetzt kommt ein Abenteuer. Ja? Einerseits ist man fröhlich und wartet darauf, was Gott so tut. Aber die Umstände, die Maria und Josef auf einmal um sich hatten. Überhaupt die ganze Frage, Josef hat sich überlegt, heimlich nachts Maria zu verlassen und zu gehen, dass auch für sie weniger Schande da ist, aber auch für ihn. Haben überlegt, so, was machen wir denn jetzt? Das ist ein junges Paar, die wollten heiraten, die wurden verliebt, ja, und plötzlich kommt so ein dickes Ding um die Ecke. Ja, wie soll ich denn damit umgehen, Jesus? Ja, was soll denn das? Und sie haben sich entschieden und sie haben geheiratet. Und die haben, also bis zu dem Punkt, ja, wo Lukas 2 dann gleich ansetzt, bis zu dem Punkt hatten die bestimmt schon richtig viel zu tun. Miteinander, mit ihren Familien, erklär das mal deiner Familie, deinem Dorf, ja, da wurde früher bestimmt auch schon genauso viel geschnackt wie heute in so einem Dorf, ja, jeder wusste das, kaum war Gabriel weg, wusste schon der Opa an der Ecke, was los ist, ja. Und die hatten schon echt harte Kämpfe hinter sich. Und dann kommt's, Lukas 2, wer seine Bibel noch offen hat, lesen wir weiter, kennen wir jeder den Teil. Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus an, dass alle Bewohner des römischen Reiches behördlich erfasst werden sollen. Diese Erhebung geschah zum ersten Mal, und zwar als Quirinius Statthalter von Syrien war. Alle Menschen reisten in ihre betreffende Stadt, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa, in die Stadt Davids, reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die war schwanger. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt. Maria gebar ihren ersten Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es kein Zimmer und keinen Platz für sie gab. Wenn du schon so eine herausfordernde Schwangerschaft hast, ist das Letzte, was du willst, dich hochschwanger durch Israel zu kämpfen, zu Fuß, und vielleicht hatten sie einen Esel, aber eigentlich ist es so das Letzte, was du willst, oder? Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal hochschwanger war, aber so wie ich mir das vorstelle, ich war es noch nicht, ist zu Fuß und per Esel einmal halb durchs Land zu reisen nicht das Optimale. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie Maria und Josef sich gefühlt haben. Jetzt kommt Gott und gibt ihnen einen Auftrag. Sie sagen, okay, wir nehmen es an uns. Wir nehmen es an, dass wir echt Gespött ausgesetzt sind, dass Leute über uns reden, dass die Leute es nicht verstehen werden, was hier passiert. Wir nehmen es an und wir vertrauen, dass du den Weg ebnest, Gott. Dass du treu und gerecht bist. Und dann kommt so ein römischer Typ daher und sagt, so Freunde, hört mal zu, Kaiser Augustus hat sich da was überlegt. Der möchte gerne wissen, wie viele Leute wir haben in unserem römischen Reich, damit wir auch schön Steuern einziehen können. Schon damals ging es nur ums Geld. Ja? Reist man an den Ort, wo dein Vater herkommt, also immer die männliche Seite. Macht euch mal auf, anstatt die jetzt da vor Ort zu zählen, wo sie gerade sind oder so. Ja? Nee, reist dahin, wo du herkommst. Und ich glaube, in dem Haushalt von Maria und Josef, ja, war erstmal bedrückte Stimmung. Sagen, Gott, was soll denn das? Nach all dem, was wir schon hatten, nach all den Herausforderungen, sollen wir jetzt auch noch irgendwo hinreisen? In dem Zustand? Und es war bestimmt nicht bequem. Und dann denken sie, okay, wir machen uns auf den Weg. In all diesen Umständen. Und dann kommen sie da an. Und ich würde ja auch denken, Gott hat einen Plan für mich. Und dann wirst du auch für mich sorgen. Ich wäre davon ausgegangen, dass ich ein Top-Zimmer in einem Hotel kriege, am besten noch mit einem schönen Blick auf den Teich oder so. Ja? Und denkst, okay Gott, wenn ich schon diese Reise auf mich nehme, aber du mich rufst, sie zu tun, dann wirst du auch dafür sorgen, dass ich da irgendwo ankomme. Und sie kommen nach Bethlehem und nix ist. Sie werden auch noch ausgelacht, dass sie nicht vorher gebucht haben. Ja? Hätte doch mal auf Airbnb gehen können. Ja? Vorher was buchen, richtig easy mit PayPal, los geht's. Nee, haben sie nicht gemacht, keinen Platz gefunden und auch da wieder, was muss in ihnen vorgegangen sein? Sagen, Gott, jetzt hast du uns schon hierher schleppen lassen und dann hast du keinen Platz für uns? Was soll denn das? Und dann kriegen sie irgendwo so einen ranzigen Stall. Ja, der Esel und der Ochse, die ärgern sich auch noch, dass jemand ihr Essen durcheinander bringt und da auch noch sowas reinlegt, sowas Kleines, Runzeliges, was auch noch Krach macht. Heißt, alle Beteiligten waren richtig unzufrieden mit der Situation. Was muss in Maria und Josef vorgegangen sein? Jetzt machen sie sich schon auf, jetzt lassen sie sich schon auf Gottes Plan ein und irgendwie versorgt er nicht. Irgendwie sorgt er nicht dafür, dass die ganze Sache glatt läuft. Und vielleicht habt ihr das auch schon so erlebt. Gott ruft euch oder ihr habt wenigstens das Gefühl, dass Gott euch zu was ruft. Denkt so, okay, prima, ich lasse mich drauf ein, ich mache mich auf. Und denkt, aber Gott muss ja dann versorgen, weil ja, wer ruft, ja, wer bestellt, bezahlt auch. Und auf einmal ist nichts. Kommt nicht zusammen, die Kohle kommt nicht zusammen, du weißt gar nicht, was du machen sollst. Ich hatte das als ich das Gefühl hatte, Gott ebnet mir einen Weg, dass ich in England studieren kann. Ja? Dann kam immer erst das Bewerbungsgespräch nicht zustande. Dann habe ich mich schon exmatrikuliert in Deutschland, war in Australien zum 10-Wochen-Praktikum und hatte in Australien mein Aufnahmegespräch. Und kaum war, also ich hatte nachdem mein Flug zurückgebucht, hatte ich 2 Wochen, um meine Sachen zu packen und nach England zu ziehen. Ich habe aber erst in Australien mein Bewerbungsgespräch gehabt, habe gewusst, es wird klappen. Auf dem Rückflug ist mein Laptop kaputt gegangen. Ja, der wurde irgendwie falsch gefaltet in der Tasche, das war ein bisschen blöd. So, dann stehst du da. In den 2 Wochen in Deutschland habe ich mir noch eine Mandelentzündung eingefangen, war prima. Ja, mein Arzt so, eigentlich solltest du nicht fliegen. Ich so, ich muss aber fliegen. Ich fange an zu studieren. Und die Zusage für ein Darlehen ist auch noch durchgefallen in den 2 Wochen, in denen ich in Deutschland war. Ich dachte, prima, flieg krank auf Antibiotika nach London, ohne Laptop studieren, das ist eh immer eine richtig gute Idee. Und ich hatte 200 Euro Cash in der Tasche und wusste, das Ding wird mich 20.000 Euro kosten. Gut, ich wusste, dass 10.000 Euro kommen, aber die anderen 10.000 wusste ich nicht so recht. Meine Schwester hatte mir 600 geliehen, um einen neuen Laptop zu kaufen, also der habe ich auch noch Geld geschuldet. Und ich dachte so, Jesus, ich dachte, du hast mir den Weg bereitet und auf einmal sitze ich alleine krank im Wohnheim und weiß nicht, wie lange ich da bleiben kann. Aber Gott hat versorgt und Gott hat mich immer weiter aus Wasser rausgerufen, um zu zeigen, dass er größer ist. Was Maria und Josef in dem Moment nicht wussten, ist immer ganz leicht, wenn man Geschichten hinterher liest, weiß man ja, worauf es hinläuft. Man denkt so, ja, muss halt so sein, ne? Die müssen ja im Stall sein. Aber Maria und Josef wussten das nicht. Vielleicht wusste Josef darum, dass es eine Prophetie im Alten Testament in Micha gab, dass der Messias in Bethlehem in der Stadt Davids geboren werden wird. Die mussten sich auf den Weg machen, die mussten darüber gehen, die haben in Nazareth gewohnt. Falsche Adresse für die Prophetie. Ja? Damit sich diese Messias-Prophetie aus dem Alten Testament erfüllt und die Leute wissen, dass das Kind, was da geboren ist, wirklich Jesus ist, mussten sie nach Bethlehem. Das war Teil von Gottes Plan. Das wussten sie vielleicht nicht so genau. Das war ihnen vielleicht in dem Moment nicht bewusst. Je nachdem, wie gelehrt Josef war, wusste er es. Ich schätze mal, in dem Moment vergisst man das. Wenn man versucht, seine schwangere Frau auf den Esel zu hieven, denkt man vielleicht nicht dran, dass es im Alten Testament Prophetien darüber gibt. Aber es musste geschehen. Und auch all die anderen Dinge, dass Jesus in einem Stall geboren wird. Da, wo keiner ihn erwartet. Die Sterndeuter sind zuerst in den Palast gegangen nach Jerusalem, haben beim König geklopft, haben gesagt, na, hier muss doch ein Königssohn geboren sein. Das ist die logische Schlussfolgerung. Aber Gott ist eben anders. Gott hat einen anderen Plan. Und Gott in seiner großen Herrlichkeit hat sich so klein gemacht. Weil ganz ehrlich, würden wir alle zu Besuch gehen können, ja, bei Kaiser Augustus oder so, an die Tür klopfen und sagen, hey, wir haben gehört. Stell dich vor, die Hirten werden gerufen und sagen, geht mal da in den Palast. Dann stehen die an der Tür und sagen, hallo, wir haben gehört, hier ist ein Baby geboren. Wollen wir mal gucken kommen? Ja, sagt die Palastwache, können wir da umdrehen. Es musste so geschehen. Aber ich wette, als Maria und Josef drin gesteckt haben, hat sie es nicht so angefühlt, als wäre Gott wirklich dabei. Und ich wette, es gab so viele Zweifel, ob das, was sie gehört haben, ob das, was Gott ihnen gesagt hat, wirklich so stimmt. Ob er wirklich gesagt hat, das wird Gottes Sohn sein. Ob da nicht vielleicht doch noch irgendjemand anders im Spiel war, dass sie Maria schwanger geworden ist. Dann sitzt Maria da im Stall, im Stroh und denkt sich, was soll denn jetzt aus meinem Leben noch werden? Ich bin die, die ein Kind im Stroh bekommen hat und die ganze Zeit behauptet, das wäre Gottes Sohn. Vielleicht halten nämlich alle für ein bisschen Blabla. Wenn ihr das Gefühl habt, dass Gott euch irgendwo hinruft, wenn ihr einen Auftrag in eurem Leben verspürt, dass Gott Dinge für euch plant und dann fühlt sich's nicht so an, lasst euch nicht entmutigen. Nur weil Gott euch auf den Weg ruft, heißt das nicht, dass alles die ganze Zeit nur happy clappy ist und alles in Buddha. Niemand hat versprochen, dass es leicht wird, aber du kannst dich darauf verlassen, dass Gott sich zuerst in Bewegung gesetzt hat, dass Gott eine Ahnung hat, was er tut und dass manche Dinge außerhalb von unserem Verständnis sind, aber hinterher ergeben sie vielleicht Sinn. Hinterher wirst du vielleicht feststellen, dass die Herausforderungen, die du auf diesem Weg hattest, Teil von Gottes Plan sind. Lass dich nicht aufhalten, nur weil der Weg schwierig ist. Lass dich nicht aufhalten, nur weil du denkst, Gott müsste mich doch jetzt versorgen und es kommt scheinbar nicht. Es ist schon so schwierig, dass wir uns herausfordern lassen, uns auf den Weg zu machen. Es ist so schwierig, unsere Komfortzone zu verlassen und zu sagen, okay Gott, ich traue dir, dass du einen Sinn in meinem Leben hast und dass du mich jetzt vielleicht an einen Ort führst, der nicht so einfach ist. In eine Situation stellst, die ich eigentlich nie erwartet habe, dass sie in meinem Leben mal passieren könnte. Und du hast das Gefühl, alles krümelt um mich rum, alles zerbröselt. Dann denkst du, aber Gott hat mir doch gesagt, ich soll hier hingehen, was soll denn das? Hey, du weißt nicht genau alles, was Gott für dich plant. Du weißt nicht, ob das Teil von einer Vorhersehung ist, von einer Prophezeiung ist, dass du Dinge tust und durch Dinge gehst, damit sich das erfüllt, was Gott geplant hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf das hören, was der Engel immer zuallererst sagt. Fürchte dich nicht. Freunde, hab keine Angst. Hab keine Angst, Gott nachzufolgen. Er setzt sich zuerst in Bewegung und er wird versorgen. Er wird dafür sorgen, dass alles recht wird. Sie mussten nach Bethlehem gehen. Es musste in dem Stall passieren. Weil er ist gekommen für die Geringsten. Er ist gekommen, da wirklich jeder Zugang zum Vater hat. Und wenn er dich jetzt in irgendwas reinruft oder du dich in einer Situation wiederfindest, wo du denkst, was soll das denn, Gott? Warum funktioniert es denn jetzt nicht? Warum klappt es nicht? Warum finde ich das nicht? Warum geht mein Geld zu Ende? Dann bleib dran. Tu das nicht ab als, naja, dann scheint es doch nicht Gottes Weg zu sein. Wenn du dich auf was einlässt mit Gott und es ist alles nur richtig easy und Friede, Freude, Eierkuchen, dann würde ich vielleicht überlegen, ob ich tatsächlich auf der richtigen Spur bin. Nicht, das heißt nicht, dass es nicht auch so sein kann. Das heißt nicht, dass Gott auch mal sagt, hey, ich mache alle Tore auf und du wirst nur Favor haben. Ja? Du wirst nur Wohlgefallen bei den Menschen finden. Auch das tut er. Aber wenn ich keinen Gegenwind bekomme zu dem, was ich tue, frage ich nach, ob ich tatsächlich auf der richtigen Spur bin. Weil Freunde, wisst ihr, wenn ihr euch aufmacht, wenn ihr euch rufen lasst auf den Plan, den Gott euch für euch hat, ja, wenn ihr unterwegs seid mit ihm, dann wird es jemanden geben, dem das nicht gefällt. Und der wird versuchen, euch Stöcker zwischen die Füße zu werfen, weil ihr dem Feind gefährlich werdet. Als Jesus am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist, hat er eine Macht freigesetzt, die in jedem von euch wohnt, wenn ihr Gott Jesus als euren Herrn angenommen habt. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in euch. Und deswegen seid ihr so gefährlich für den Feind, weil der weiß, ihr könnt ihn jederzeit platt machen. Deswegen wird er auf jeden Fall Herausforderungen dazustecken. Und das ist der, dass wenn Herausforderungen kommen, die vielleicht auch zu Gottes Plan gehören, ist der denn die Zweifel streut. Der euch ins Ohr flüstert und sagt, Alter, was machst du denn hier? Wenn das alles nicht funktioniert, dann ist es bestimmt nicht Gottes Plan. Wer glaubst du denn, wer du bist, dass du das jetzt machst? Du bist doch ein bisschen eine Schugge. Und dann fangen sie auch noch an, das zu glauben. Aber die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in dir. Und du kannst sagen, ich folge meinem Herrn und er wird es gut machen. Ich glaube diesen Lügen nicht, ich glaube diesen Zweifel nicht. Es ist okay zu zweifeln, aber wisst, dass ihr darüber herrschen könnt. Wisst, dass ihr diejenigen seid, die das bestimmt. Sagen, nein, Lüge hat in meinem Leben keinen Platz und ich breche sie. Manchmal ist es ein längerer Kampf. Manchmal funktioniert es nicht von jetzt auf gleich. Aber dein Gott ist größer. Und er hat sich zuerst auf den Weg gemacht. Er hat zuerst sich in Bewegung gesetzt. Und er sagt, hey, folgst du mir nach? Ich habe einen Plan für dich. Ich habe eine Idee für dich. Ich möchte dich gebrauchen an dem Ort, wo ich dich hinstelle. Traust du dich? Folgst du mir? Machst du dich diesen Advent auf, um unterwegs zu sein zur Krippe hin? Und in dem Fall meine ich das zu dem hin, was Jesus ist und was er vollbracht hat. Wir sind alle Teil des Plans. Du, ganz persönlich da, wo du gerade sitzt, ob du hier im Saal sitzt, ob du auch vor dem Bildschirm sitzt, du bist Teil von diesem großen Masterplan. Jesus war der Anfang und Jesus ist der, der es vollbracht hat. aber Reich Gottes zu bauen und Herrlichkeit auf dieser Erde zu verteilen, damit jeder die Chance hat, an die Krippe zu kommen, davon bist du Teil. Und du kannst mit dem, was du bist, mit dem, was du hast, deinen Teil der Strecke erfüllen. Kann ich so vorstellen, als würden wir ein riesen Netz an Schienen bauen und jeder hat so seinen Teilabschnitt. Und zum Schluss ergibt es alles einen Sinn. Die Frage ist, traust du dich, deinen Teilabschnitt zu gehen und zu machen? Lässt du dich rufen? In allen Umständen. Auch wenn es gerade nicht so scheint, als würde Gott da wirklich hinterstehen und es versorgen. Bist du bereit, ihm zu vertrauen, dass er größer ist? Bist du bereit zu sagen, okay, in allen Umständen traue ich dir zu, dass du mich gesetzt hast, dass du mich gerufen hast? Und das ist eine Reise. Wir müssen nicht alles von jetzt auf gleich können und wissen. Und vielleicht fällt dir gerade gar nicht ein, was das sein könnte, was dein Teilabschnitt gerade sein könnte. Hey, lasst uns nach dem Herrn suchen. Der wird es uns schon sagen. Die Frage ist, bist du bereit? Lass uns aufmachen. Deswegen haben wir diese Predigtreihe. Lass uns unterwegs sein zur Krippe. In dem Wissen, Gott sich zuerst auf den Weg macht und dass auch, wenn die Umstände nicht so aussehen, es Teil von seinem Plan ist. Lass mich beten. Vater, ich danke dir, dass du den Überblick hast. Dass du größer bist als alles unser Wissen, als all unser Verstehen. Und auch wenn die Umstände es gerade nicht hergeben, wenn wir nicht verstehen, warum Dinge so sind, wie sie sind, wollen wir vertrauen, dass du weißt, was du tust. Und wir sagen dir, dass du gut bist zu uns und wir danken dir für deine Versorgung und wir legen dir alles hin, alle unsere Zweifel, alle unsere Ängste und bitten dich, Heiliger Geist, dass du kommst mit Mut und mit Motivation und mit Freude, weil wir uns aufmachen wollen, unterwegs sein wollen zur Krippe hin. Sprich du in jedes einzelne Herz jetzt rein, jeder, der das hört, dass du ganz individuell Dinge freisetzt, dass du Licht auf Punkte scheinst und dass du ja einfach einen neuen Mut schenkst, zu sagen, ja, ich mache mich auf, ich will unterwegs sein zur Krippe. Amen. Lass uns noch